HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Karin Röder. Und später kommt noch Gudrun Hartmann dazu. Wir stellen drei Hörbücher der aktuellen Hörbuchbestenliste vom Juni vor, die gerade erschienen ist. Zunächst geht es um ein Hörbuch, das die legendäre Hamlet-Inszenierung von Peter Zadek aus dem Jahr 1999 zum Thema hat. Den Horatio spielte damals Klaus Pohl. Der 68-Jährige spielte am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Thalia-Theater Hamburg und am Schauspielhaus Zürich. Sein erstes Stück, Da nahm der Himmel auch die Frau, wurde 1979 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. 5 Jahre später wurde Pohl von Theater Heute zum Dramatiker des Jahres gewählt. Für das Stück Das alte Land erhielt er den Mülheimer Dramatikerpreis. Er wurde mit dem Gerhard-Hauptmann-Preis und mit dem Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet. Klaus Pohl hat neben Theaterstücken außerdem Drehbücher, Hörspiele und Essays geschrieben. Er arbeitet immer noch als Schauspieler und als Regisseur. Pohl lebt in Wien und in New York. Dorothee Meyer-Karweg, jetzt ist das Hörbuch Sein oder Nichtsein von Klaus Pohl erschienen. Im Untertitel heißt es Erinnerungen an Peter Zadeks Hamlet-Inszenierung. Welche Erinnerungen sind das?
Ja, Klaus Pohl führte damals während der Proben eine Art Tagebuch, in dem er dann auch den schwierigen Probenprozess dokumentiert hat. Er hatte also immer sein Büchlein mit und schrieb dann alles rein, was sich um ihn herum tat, und hat das Buch schon veröffentlicht unter dem Titel Guten Morgen, lieber Prinz. Das finde ich auch einen sehr schönen Titel. Und dies hier jetzt ist die ungekürzte Lesung des Textes. Also 2017 las er den ganzen Text live vor Publikum, und zwar im Theater Fleet Street in Hamburg. Das waren immerhin 5,5 Stunden.
Das ist ganz schön viel Stoff. Zuhören über eine solche Strecke. Fesselt das Hörbuch auch so lange?
Ja, also kann man wohl sagen, denn es war wirklich eine besondere Inszenierung. Und warum, das soll uns doch Klaus Pohl jetzt einfach mal selbst sagen.
22 Jahre nach der Bochumer Hamlet-Aufführung, dem Glanz und Endpunkt seiner furiosen Shakespeare-Schlachten, brach der gefeierte Zampano Peter Zadek, inzwischen 73 Jahre alt, noch einmal auf in das Abenteuer Hamlet. Ulrich Wildgruber war Zadeks berühmter Bochumer Hamlet gewesen, der Hamlet mit der Sonnenblume. 22 Jahre später sollte er Polonius spielen, neben einer Frau, die der Regisseur als Hamlet besetzt hatte, der Schauspielerin Angela Winkler. War schon das Zustandekommen der Arbeit ein unvergleichlicher Kraftakt gewesen, so verliefen die Straßburger Probenmonate noch um einiges dramatischer für Peter Zadek und brachten sein Unternehmen immer wieder an den Rand des Scheiterns. Von dieser abenteuerlichen Expedition in ungewöhnlicher Besetzung will ich hier anhand meiner Probentagebücher aus jener Zeit in wohltemperierter dichterischer Freiheit erzählen.
Also, die Konflikte sind hier schon wunderbar angelegt. Eine Frau als Hamlet und Ulrich Wildgruber sozusagen zurückgestuft. Er darf jetzt nur noch die Rolle des Polonius spielen, also des Ratgebers des neuen Königs. Was das für das Projekt bedeutete, schrieb Klaus Pohl eben auf mit, wie er selbst, wir haben es gerade gehört, sagt, wohltemperierter dichterischer Freiheit.
Hier spricht ein Schauspieler, der seine eigene Lesung inszeniert. Mhm. Kann man das so lange aushalten? Sage ich jetzt mal augenzwinkernd.
Ja, also, ja, natürlich. Also, ich hatte mich auch zu Anfang gefragt, also, wie hält ein Publikum insgesamt überhaupt so eine Lesung von 5,5 Stunden aus? Aber es hat mich dann auch selber so gefesselt, dass ich das fast in einem Rutsch durchgehört habe.
Was macht denn das Hörbuch außer Klaus Pohl noch so spannend?
Also man erfährt zum Beispiel sehr viel davon, wie die Probenarbeit an sich so abläuft. Also was alles dazu gehört, von ersten gemeinsamen Lesungen über Körpertraining, Fechtunterricht, bis es dann später erst auf die wirkliche Bühne geht, wo die anderen Gewerke des Theaters mehr und mehr dazukommen. Das war für mich auch schon spannend. Aber noch viel spannender sind natürlich diese Binnenkonflikte, allen voran eben Ulrich Wildgruber, der meinte, Hamlet könne nicht von einer Frau gespielt werden. Und die ganze Zeit dabei ist und grummelt, weil er selbst eben eigentlich noch mal die Rolle spielen wollte. Und dann eben Angela Winkler, Ja, die spürt das große Vorbild sozusagen immer im Nacken. Sie hat aber auch Angst vor der schieren Textmenge, zumal also die neue Übersetzung viel zu spät bei ihr angekommen ist.
Hört sich dramatisch an.
Ja, das war es auch. Angela Winkler lief zweimal weg, ohne zu sagen, wohin. Sie musste dann gesucht werden und Zadek musste dann hinter ihr her und versuchte, sie zu überreden, zurückzukommen.
Ich habe so eine Idee, Angela. Wir setzen uns in ein Gasthaus und trinken etwas. Dann erklärst du mir alles einmal in Ruhe. Was? Du schmeißt Hamlet zum Krepieren raus? Ich bin nicht Hamlet. Ich bin vielleicht ein Naturwunder, nicht Hamlet. Ich kann den Kerl nicht spielen neben Ulrich Wildgruber, der Hamlet derart stark gespielt hat, dass die Leute heute noch begeistert davon sprechen, von seinem Bochumer Hamlet mit der Sonnenblume. Fertig, ich kann Hamlet nicht. Er sagt es auch. Uli lügt wenigstens nicht. Ich will ihn nicht anschwärzen. Tust du aber. Ich bin schon viel zu lange herumgelaufen mit dieser Last. Peter, sie ist zu groß für mich. Deshalb werfe ich Hamlet zum Krepieren raus. Ich selbst an ihn krepiere. Ich hoffe, du akzeptierst das endlich.
Ja, aber Zadek akzeptiert das natürlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er sagt, wer Hamlet spielen will, ist schon mal falsch besetzt.
Waren das die einzigen Auseinandersetzungen?
Nein, natürlich nicht. Es gab viele Konflikte mit den Schauspielern, mit den Bühnenarbeitern, mit allen, die mit dem Stück zu tun hatten. Zadek als Dompteur sozusagen mittendrin agierte dann so mit Zuckerbrot und Peitsche. Mitunter platzte ihm auch der Kragen. Zum Beispiel, als er hörte, dass sich Ulrich Wildgruber einen freien Tag für ein Gastspiel genommen hatte. Das war angekündigt, genehmigt, aber Zadek hatte es vergessen.
Das wird die Aufführung des Jahrtausends, um die es hier geht, sagte Zadek. Und wo ist Polonius in Essen? Ausgerechnet als Dr. Dittler. Er heißt doch Dolittle, jauchzte Uwe Brumm, nicht Dittler. Das weiß ich selbst, Idiot. Ich bin in England zur Schule gegangen. Korrigier mich nicht. Wie soll ich denn das Stück probieren, wenn mein Polonius nach Essen muss, um Dr. Dittler zu spielen? My Fair Lady, es hat keinen Sinn. Hier sind lauter Dilettanten. Bärbel, Bärbel, wie lange müssen wir auf Uli warten? Fragte er, gewissermaßen mit gefletschten Zähnen. Wann sehe ich Uli Wildgruber hier wieder auf der Probe? Wann? Wann? Er hat versprochen, nach der Vorstellung den Nachtzug zu nehmen, sodass er morgen früh gegen 9 Uhr rechtzeitig zum Probenbeginn wieder hier sein könnte, antwortete die Dramaturgin. Warum könnte? Warum nicht ist? Was könnte ihn denn verhindern? Die Dramaturgin wischte sich Schweißperlen aus dem Gesicht. Peter, es gibt ja bei jeder Bahnfahrt fast durchgängig Verspätungen. In dem Sinne meinte ich, er könnte pünktlich hier sein, wenn alles pünktlich verkehrt und die Bundesbahn mitspielt. Es entstand eine fürchterliche Pause. Wenn die Bundesbahn mitspielt. Ach, sagte Peter Zadek, ich werde die Regie niederlegen müssen. Es geht doch nicht. So kann ich es nicht machen. Wie soll ich unter diesen erbärmlichen Bedingungen arbeiten? Eine Stille, riesig groß, folgte auf die Klagerede des Regisseurs. Warum kratzt du dich ununterbrochen? Fuhr gereizt Uwe Brumm an. Der Floh ist zurück, antwortete Uwe. Peter Zadek geriet für einen Moment außer sich. Welcher Floh? Ich hatte einen Floh, Peter, er war weg, jetzt ist er wieder da. Jetzt haben wir die Katastrophe, schrie der Regisseur. Der Floh ist zurück, auch das noch. Wir haben einen Floh und kein Polonius.
Ja, Dorothee Meyer-Karwick, die Erinnerungen von Klaus Pohl an Peter Zadeks Hamlet-Inszenierung klingen ja im Nachhinein ganz amüsant. Zieht sich das als Tenor auch durch die gesamte Aufnahme?
Also es ist wirklich größtenteils sehr unterhaltsam, aber nicht immer lustig, eher auch mal zu Herzen gehend oder berührend. Also man leidet auch mit Angela Winkler mit. Man spürt aber auch das Ringen der gesamten Truppe um den Text, diese extreme Arbeit, die dahinter steckt, bevor solch ein Stück eben auf der Bühne zu sehen ist. Das ist schon sehr beeindruckend. Und man erfährt auch viel von den Charakteren der einzelnen Schauspieler. Also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, Eva Mattes, die sehr empathisch rüberkommt, sehr am Gelingen des Ganzen interessiert ist, sehr vermittelnd auch auftritt. Und am Schluss wird es dann sehr traurig. Es endet nämlich nicht mit der Premiere bei den Wiener Festwochen, sondern mit dem Selbstmord Ulrich Wildgrubers in der Nordsee im November 1999. Alles in allem also 5,5 sehr unterhaltsame und auch bewegende Stunden Hörzeit, hervorragend, mitreißend interpretiert, also eine unbedingte große Empfehlung.
für Klaus Pohl. Sein oder nicht sein, Erinnerungen an Peter Zadeks legendäre Hamlet-Inszenierung. Der Autor liest selbst. Die MP3-CD dauert 5 Stunden und 24 Minuten. Sie kostet 10 Euro und ist erschienen bei DAV, der Audioverlag. Dieses Hörbuch kam auf den zweiten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Juni. Und nun in HR2 zu einem Hörbuch aus der neuen Reihe Naturkunden, das auf den dritten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Juni gekommen ist. Herausgegeben hat die Reihe die Schriftstellerin und Gestalterin Judith Schalansky. Dorothee Meyer-Karwick, was hat es mit der Reihe Naturkunden auf sich?
Also in dieser Reihe werden einzelne Tiere oder Pflanzen porträtiert. Die Bücher, die es dazu gibt, sind schon ein bisschen älter, aber nun ist die Reihe eben auch als Hörbuch erschienen bzw. wird erscheinen. Schon auf dem Markt sind ein Hörbuch über Hanf und eben dieses über Krähen und im Herbst erscheint dann noch eines über Esel und eines über Füchse. Die Autoren sind jeweils unterschiedlich, je nach ihrem Spezialgebiet. In diesem Fall ist es Kurt Riechelmann. Kurt Riechelmann hat Biologie und Philosophie studiert. Er war Lehrbeauftragter für das Sozialverhalten von Primaten und für die Geschichte biologischer Forschung.
Geht es in dem Hörbuch über Krähen ausschließlich um deren Biologie und Verhalten oder auch noch um was anderes?
Ja, es ist wirklich viel umfassender. Also es geht auch um die Mythologie, es geht um das Bild, dass wir Menschen uns von den Krähen machen. Es geht um Kultur und auch Kunstgeschichte.
Die Krähen haben ja im Allgemeinen kein gutes Image. Sie gelten als Totenvögel. Warum?
Ja, die Galgenvögel sind Krähen. Sie kamen zu ihrem Namen, da Gehängte zur Abschreckung im Mittelalter am Galgen gelassen wurden. Und dann kamen eben die Krähen als Aasfresser, um die Gehängten so nach und nach zu verspeisen. Und da sie das Aas nicht aufbrechen können, wie irgendwelche Raubtiere, beginnen sie mit den Augen, was nicht gerade dazu führte, dass man sie lieber mochte. Auch die Farbe Schwarz hat ja nicht zum positiven Image beigetragen. Es hat ihnen aber auch geholfen, weil schwarze Tiere irgendwie nicht so gern verzehrt werden. Übrigens sind aber nicht alle Krähenvögel schwarz. Es gibt ja auch Elstern, Eichel und andere Häher. Die gehören auch zu den Krähen- und Rabenvögeln. Es sind ja übrigens trotz ihres Gekrächzes Singvögel.
Tja, beim Aas beginnen sie mit den Augen, sagten sie eben, Dorothee Meyer-Karwick. Allerdings, eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus, heißt es. Und sie gelten ja auch als ziemlich intelligent.
Ja, mir macht's immer wieder sehr großen Spaß, auf YouTube Filme über Krähen zu gucken. Mit den Krähen aus Neukaledonien, das habe ich in dem Hörbuch gelernt, gelang auch der erste Beweis, dass neben Primaten auch andere Tiere Werkzeuge nutzen können. Ja, sogar Werkzeuge benutzen, um wiederum andere Werkzeuge zu bauen. Krähen sind auch Kulturfolger und die Intelligenz hilft ihnen auch dabei, in an sich feindlicher Umgebung heimisch zu werden. Und dazu hören wir jetzt ein Beispiel aus Tokio.
Die Dschungelkrähen, Corvus macrorhynchus, die weit über Südostasien verbreitet sind, haben es im dicht bebauten und besiedelten Tokio geschafft, sich in einem Lebensraum zu etablieren, in dem alles getan wird, um ihnen das Leben schwer zu machen. So verpflichtet die Stadtverwaltung die Bewohner Tokios dazu, ihre Müllsäcke erst unmittelbar vor Eintreffen der Müllabfuhr auf die Straße zu stellen. Dadurch soll verhindert werden, dass die Krähen die Müllsäcke aufhacken und darin nach essbaren Abfällen suchen, wie sie es vor der Verordnung getan hatten. Für die Suche nach Nahrung in verschlossenen Müllsäcken waren die an die 50 Zentimeter langen, durchgehend schwarzen Dschungelkrähen mit ihrem auffallend dicken Schnabel besonders geeignet. Im sauberen Tokio hatte sich mit der Müllverordnung die Abfallsuche für die Krähen allerdings erledigt. Sie lernten daraufhin, den städtischen Raum auf andere Weise zu nutzen. Sie waren die ersten Krähen, von denen Berichte um die Welt gingen, darüber, wie sie gelernt hatten, ihre Nüsse an Ampeln von Autoreifen knacken zu lassen. Eine Technik, die mittlerweile, wie bereits erwähnt, auch bei Raben in Kanada und Rabenkrähen in München beschrieben worden ist. Der Erfindungsreichtum der Krähen von Tokio ist aber immer noch kaum von anderen Krähen erreicht. Nachdem die Stadtverwaltung es trotz Müllsackverordnung und allgemeiner Reinlichkeit nicht geschafft hatte, die Krähen aus der Stadt zu vertreiben, ging die Stadtreinigung dazu über, die Krähennester mit Wasserwerfern in den Bäumen zu zerstören. Ein Vorgehen, das die Krähen dazu veranlasste, ihre Nester mit Drahtkleiderbügeln zu verstärken. Die Kleiderbügel stehlen sie direkt von Wäscheleinen auf Balkonen oder aus Hinterhöfen und Gärten. Ihre Nestkonstruktionen waren dadurch so gut, dass die Stadt die Wasserwerferangriffe irgendwann einstellte und heute nur noch sporadisch versucht, an den Nestern ihr Zerstörungswerk fortzuführen.
Vielleicht haben Sie den Interpreten erkannt, das war natürlich Frank Arnold. Und ich sagte ja schon, dass es in diesem Hörbuch nicht nur um die Biologie und das Verhalten der Tiere geht. Es geht beispielsweise auch um die Krähe im Film, da denkt man sofort an Hitchcocks Vögel. Und es geht um die Krähenvögel in der Mythologie. Und dazu haben wir noch eine schöne Geschichte aus Ostasien.
Sie handelt von zwei Liebenden und ist in verschiedenen Versionen in ganz Ostasien verbreitet. Eine Weberin namens Chinu hatte einen jungen Ochsenhirten namens Xiannu geheiratet. Sie war die Großtochter des Himmelsherrschers und ihre Aufgabe war es, die himmlischen Gewänder mit den Wolkenmustern zu weben. Nach der Heirat hatte sie aber Besseres zu tun, als die Wolken zu weben. Die meiste Zeit amüsierte sie sich mit ihrem Mann und kümmerte sich nicht um ihre Arbeit. Darauf beschloss der Herr des Himmels, die beiden zu trennen. Chinu wurde in den östlichen Himmel versetzt, Xiannu in den westlichen, und zwischen die beiden baute der Herr die Milchstraße. Nach der Trennung weinten die Weberin und der Ochsenhirte so heftig, dass sich große Fluten über die Erde ergossen. Bis schließlich am 7. Tag des 7. Monats des chinesischen Jahres Elstern zum Himmel flogen und eine Brücke zwischen den getrennten Sternen bildeten. Die Weberin Chinu ist der Stern Vega und der Ochsenhirt Xiannu der Stern Altair an der gegenüberliegenden Seite des Himmels, und jedes Jahr werden nach der Sage die beiden durch die Vögel zusammengeführt.
Elstern gelten in Asien jetzt als Beschützer der Liebenden. Also es gibt auch Orte, wo die Vögel einen guten Ruf haben.
Das klingt wirklich nach einem sehr umfassenden Porträt. Wie ist es denn geschrieben?
Also es ist nicht so klar gegliedert in, sagen wir, zuerst Aussehen, dann Verhalten, dann Mythologie, sondern es ist ein Porträt, bei dem man sich so treiben lassen kann. Es ist auch sehr anekdotenreich geschrieben, denn Kurt Riechelmann selbst hat sich intensiv mit Krähen beschäftigt und seine Erlebnisse und die anderer Forscher und Künstler hat er dann verwoben mit den Fakten über Biologie. Das Ganze ist schon sehr unterhaltsam aufgebaut. Und erst zum Schluss gibt es dann Kapitel über einzelne Krähenvögel. Das reicht vom Blauhäher bis zum größten, dann dem Kolkraben. Und da bleibt es bei Naturwissenschaften. Wissenschaftlichen Beschreibungen.
Wir haben eben Frank Arnold als Sprecher gehört. Ich finde, er gestaltet den Sachtext mit einer besonderen Anmut, Dorothee Meyer-Karwig. Was meinen Sie?
Ja, Anmut, das ist wirklich schön gesagt. Er bringt tatsächlich, finde ich auch, so einen ganz besonderen Zauber mit rein, so eine Spannung, so etwas Unerhörtes. Man hat das Gefühl, dass er selbst begeistert ist von den Vögeln. Es ist wirklich ein großer Genuss, ihm zu folgen, und ich bin auch froh, dass er die gesamte Reihe liest.
Und da haben wir die Herausgeberin Judith Schalansky. Sie ist ja auch gelernte Grafikerin. Hat sie auch diesbezüglich ihre Spuren in der Hörbuchreihe hinterlassen?
Sie hat zumindest das Gestaltungskonzept gemacht. Die Zeichnungen verschiedener Krähenvögel im Booklet, die sind aber von jemand anderem. Das Booklet ist insgesamt grau gehalten, so dunkelgrau mit schwarzen Zeichnungen drauf und darin. Aber das ist trotzdem gar nicht trist, sondern sieht sehr edel aus. Rundum ist es eine sehr schöne Gestaltung. Und wie es sich für die Reihe Naturkunden gehört, wurde auch auf eine Plastikumhüllung verzichtet. Das finde ich auch sehr lobenswert.
Ein Hörbuch aus der Reihe Naturkunden von Judith Schalansky herausgegeben. Kurt Riechelmann, Krähen, ein Porträt. Der Sprecher ist Frank Arnold. Die drei CDs dauern 3 Stunden und rund 20 Minuten. Sie kosten 20 Euro. Erschienen bei DAV, der Audioverlag. Dieses Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom Juni. HR2 Kultur, Hörbuchzeit und jetzt wieder mal ein Krimi. La Croix und die Toten vom Pont Neuf. Es ist das Debüt des Autors Alex Lepic. Alex Lepic ist 1980 in Paris geboren und in Deutschland aufgewachsen. Er setzt sich so oft wie möglich in den Zug, um in sein heißgeliebtes Paris zu fahren, wo er ein kleines Mansardenzimmer im feinen 7. Arrondissement bewohnt. Der Krimi La Croix und die Toten vom Pont Neuf ist vor allem in den Pariser Bistro entstanden. Dorothee Meyer-Karwick, der Titel macht gleich deutlich, das Ganze spielt auch in Paris. Und wer ist dieser La Croix?
Ja, La Croix ist der Kommissar, der in diesem auf eine Reihe angelegten Debüt ermittelt. Er ist der Leiter des Kommissariats im 5. Arrondissement von Paris.
Was ist das für ein Typ?
Also wenn ich ihn beschreibe, denken Sie gleich, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also er trägt immer Hut und einen Mantel und raucht Pfeife und ist seit langem glücklich verheiratet.
Aha, also wie Kommissar Maigret.
Ja, genau. Also Alex Lepic hat sozusagen einen Wiedergänger von Maigret erschaffen. Das ist ein Kommissar, der aus der Welt gefallen zu sein scheint. Also wer trägt heute schon Hut? La Croix ermittelt zwar in der Jetztzeit, benimmt sich und sieht aber aus wie Maigret. Und er lehnt auch neue Techniken ab, wie Computer, Handys und so weiter. Verlässt sich lieber auf scharfe Nachdenken und auf Kollegen, die ihm treu zur Seite stehen. Und er liebt gutes Essen und seine Frau. Aber bei dieser Ehefrau hat die moderne Zeit dann doch Einzug gehalten. Also erstens kann sie längst nicht so gut kochen wie Madame Maigret. Und sie wartet auch nicht brav zu Hause auf ihren Ehemann, sondern ist Lokalpolitikerin und sehr beschäftigt.
Wenn der Autor seinen Kommissar La Croix so stark an Kommissar Maigret anlehnt, ist das nicht irritierend?
Ja, es kann einen schon ein bisschen irritieren, vielleicht auch missfallen. Also ich hatte zuerst das Gefühl, da ist so ein junger Autor, der will sich an großen Namen dranhängen. Aber nun gut, man kann sich ja drauf einlassen, das habe ich dann auch getan.
Auf was kann man sich denn einlassen? Um was geht es in diesem Fall?
Es beginnt damit, dass ein toter Clochard unter der Brücke von Pont Neuf gefunden wird. Und dazu hören wir mal einen Ausschnitt. La Croix und seine Leute sind gerade am Tatort angekommen. Der Kommissar begrüßt den Gerichtsmediziner, der schon vor Ort ist. Und wir hören Felix von Manteuffel.
Bonjour, Dr. Aubert. Eine ziemliche Sauerei. Er ist verblutet. Der Gerichtsmediziner zog die Handschuhe aus und trat einen Schritt zur Seite. Damit gab er den Blick auf die Leiche frei. La Croix betrachtete das graue Gesicht des alten Mannes. Seine Augen waren geschlossen. Er sah friedlich aus, als schliefe er. Erst auf den zweiten Blick sah La Croix die klaffende Wunde an seinem Hals. Einmal von links nach rechts war dem Alten die Kehle durchtrennt worden. Der Schnitt sah ziemlich sauber aus, als wäre alles Blut einfach aus dem Mann herausgelaufen. »Wie lange ist er tot?« Dem Windhund gelang es, seiner ohnehin knittrigen Stirn neue Falten hinzuzufügen. »Schwer zu sagen. Seit 4 Uhr, 5? Seiner Körpertemperatur nach zu urteilen, seit ungefähr 5 Stunden.« »Wann wurde er gefunden? Eben gerade erst?« Das wunderte La Croix, bei all dem Blut und an einem so prominenten Ort.
Ja, und das ist auch sehr mysteriös, zumal der Clochard, der sein Geld als Straßenmusiker verdiente, als sehr nett und friedfertig galt. Leider bleibt es nicht bei diesem Toten. In der nächsten Nacht schon wird noch ein Clochard ermordet. La Croix recherchiert. Und zwar auch in seinem Lieblingsbistro mit der Wirtin Yvonne. Er trifft sich dort oft mit seinem Zwillingsbruder Pierre, das ist ein Priester, und mit Alain, dem alten Gemüsehändler.
Sie saßen fast jeden Morgen hier zusammen, die Troika der drei alten Männer, die eigentlich eine Quadriga war, denn Yvonne zählte längst dazu, weil sie mehr Zeit bei den Herren verbrachte als hinter der Theke. Und dennoch wartete keiner der Gäste länger als 2 Minuten auf seine Bestellung. La Croix fragte sich jedes Mal aufs Neue, wie sie das machte. »Kaffee?« »Sehr gern. Und eine heiße Zitrone. Ich bin komplett durchgefroren.« »Ihr habt eine neue Leiche, oder?« Alain war wieder mal bestens informiert. »Ich habe die Sirenen gehört und bin kurz vorgelaufen zur Académie Française, und da habe ich das Blaulicht gesehen.« Wieder ein Clochard? Ja, ein Mann aus dem Norden. Wie ist er gestorben? Fragte sein Bruder, wohl hoffend, dass es nicht wieder so ein brutaler Mord war. Die Wunde sah noch schlimmer aus als die von gestern. Pierre Richard schaute nachdenklich drein, griff zu seiner Tasse mit dem Kaffee-Creme, den er so gern mochte, und trank in kleinen Schlucken. »Das ist ja furchtbar«, sagte er nach einem Moment der Stille. »Wir werden heute Abend in der Messe für die Obdachlosen der Stadt beten.« Yvonne schaltete sich ein. »Mein lieber Kommissär, zwei Tote in zwei aufeinanderfolgenden Nächten. Das klingt gar nicht gut.« Lacroix nickte. »Ich erinnere mich«, begann Alain, »dass es in den späten 80ern eine ähnliche Mordserie gab, ganz in der Nähe. Ich bin damals auch befragt worden, weil ich immer sehr früh im Laden war, aber ich hatte leider nichts gesehen.«
Stimmt, damals wurden auch drei Clochards getötet und auch diesmal lässt der dritte Tote leider nicht auf sich warten. Diesmal ist es allerdings kein Clochard, sondern ein betrunkener Handwerker. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist der Serienkiller, der damals nicht gefasst wurde, wieder zurück? Das Ganze ist schon recht vertrackt, es gibt viele Spuren, aber am Ende hat Lacroix nicht nur einen Fall, sondern gleich drei gelöst.
Lacroix und die Toten vom Pont Neuf. Plot und Schreibstil, Dorothee Meyer-Karwick. Sind Sie zufrieden?
Also der Stil hat für mich was angenehm Ruhiges. Das erinnert ebenfalls ein bisschen an die Maigret-Romane von Georges Simenon. Und der Autor Lepic versucht mit wenigen Sätzen auch, wie Simenon, Atmosphären zu schaffen. Also man kann mit Lacroix durch Paris spazieren, das ist sehr schön. Der Krimi nimmt uns auch gut mit auf die verschiedenen Fährten. Das Rätsel ist, wie gesagt, vertrackt, aber nicht so, dass man nicht mitraten könnte. Auch wenn ich sagen muss, ja, warum es dann drei Tote geben musste, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig, sag ich mal. Warum, kann ich jetzt hier natürlich nicht genauer erklären. Aber der Weg zum Täter, der wird schon sehr spannend und glaubhaft beschrieben.
Ja, und dann kommt ja noch der Interpret dazu. Felix von Manteuffel, ein herrlicher Schauspieler und Hörbuchsprecher, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es ist ein großer Genuss, ihm zuzuhören. Und ich finde auch, er passt hervorragend in diesen eher, ja, gemächlich sich aufblätternden Plot, in diese Pariser Szenerie. Ich habe das Gefühl, mit ihm im Bistro zu stehen oder unter der Brücke vom Pont Neuf. Er fängt Stimmungen und Stimmen hervorragend ein, spricht kunstvoll, aber trotzdem ungekünstelt. Ist ein wirklich großer Genuss und zu meiner Freude wird er auch die nächsten Krimis sprechen, beziehungsweise hatte schon, also ein zweiter ist schon erschienen, Lacroix und der Bäcker von Saint-Germain. Und der dritte Fall erscheint dann im Herbst. Ich werde mir also sicher diese nächsten Fälle auch anhören. Es sind Fälle, mit denen man durch Paris schlendern kann, real oder eben virenfrei allein in Gedanken.
Erstmal vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Das war Lacroix und die Toten vom Pont Neuf von Alex Lepic. Der Sprecher ist Felix von Manteuffel. Die 5 CDs dauern 6 Stunden und rund 20 Minuten. Sie kosten 20 Euro und sind erschienen bei DAV, der Audioverlag. Die gedruckten Bücher dieser Reihe erscheinen beim Kamper Verlag. Und jetzt ist Gudrun Hartmann ins Studio gekommen. Sie ist Kinderfunkredakteurin bei HR2 Kultur. Hallo Gudrun.
Hallo.
Sie erzählen gleich was zum Hörbuch, das auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche gekommen ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der guten Platzierung.
Ja, vielen Dank.
1,5 Wunder und ein Spatz. Von der Autorin Angela Geritz, Frau Hartmann. Um was geht es in dem Hörspiel?
Es geht erstmal ganz einfach um einen 11-jährigen Jungen, der ein ganz normales Jungsleben führt. Er heißt Daniel, genannt Danny, ist am liebsten mit seinem Skateboard auf der Skaterrampe unterwegs, auch wenn er da von den Älteren gehänselt wird. Und er ist bis über beide Ohren in Carlotta verliebt. Leider nicht ganz von beiden Seiten. Und daher sitzt er jeden Morgen im Schulbus und hält den Platz neben sich frei für Carlotta in der Hoffnung, sie möge sich irgendwann neben ihn setzen. Doch eines Tages schnappt sich ein anderer Junge, den er noch gar nicht kennt, der neu ist in der Kleinstadt, den Platz und lässt sich einfach neben ihn fallen. Daniel ist da gar nicht so begeistert von und damit beginnt jetzt der Ausschnitt aus dem Hörspiel.
Also schön, Moment. Na los, dann setz dich auch hin. Eigentlich halte ich den Platz nämlich frei. Verstehst du? Nee, verstehst du nicht.
Nächste Haltestelle, Mozartstraße.
Naja, das mit dem Freihalten stimmt nicht so ganz. Oder ist mehr theoretisch. Falls eines Tages vielleicht doch noch ein Wunder geschieht und Carlotta sich im Bus neben mich setzt.
Hallo, Dani. Oh, hallo, Carlotta. Ist hier noch frei?
Ja, klar. Warte, ich nehme nur schnell meinen Rucksack runter.
Danke. Hast du nach der Schule noch Zeit? Ich dachte, wir könnten vielleicht mal ein Eis essen gehen.
Klar, gerne. Aber das ist natürlich nicht wirklich passiert. Also, wie gesagt, mehr theoretisch, das mit dem Platz freihalten. Denn es ist leider immer dasselbe. Carlotta winkt zur Begrüßung nur kurz mit zwei Fingern, sagt:
Hallo, Dani.
Ich antworte: Hi, Carlotta. Sie lächelt und setzt sich ganz nach hinten. Als hätte es nie das Schulfest gegeben. Und ihren Schokokuchen auch nicht.
Hey, Dani, magst du ein Stück? Schokokuchen. Habe ich selbst gebacken.
Alleine?
Na klar.
Toll, wusste gar nicht, wie das geht.
Ist ganz einfach. Hier, probier mal.
Lecker.
Wirklich?
Und wie? Das ist wirklich passiert. Auch, dass ihre Freundinnen blöde gekichert haben. Weil es wahrscheinlich eine Wette war. Mal gucken, ob Dani rot wird. Oder irgend so ein Mist. Ich fand's aber trotzdem toll. Und der Schokokuchen hat wirklich lecker geschmeckt. Und was macht der fremde Junge jetzt neben mir, als Carlotta an unseren Plätzen vorbeigeht? Genau, der glotzt ihr hinterher.
Vergiss es, Glotzauge. Die lächelt immer nur und sonst nix.
Seit dem Schulfest lächelt sie auch ständig in meinem Kopf. Das nervt. Aber erzähl das mal einem. Lachen sich doch alle kaputt. Ging ja beim Schulfest mit Puck und seinen Skater-Papageien schon los.
Hey, Danilein, wie hat der Kuchen geschmeckt? So süß wie Carlottas Küsse.
Ach, du liebe Zeit.
Wie Carlottas Küsse.
Tja, so ist das mit Dani. Und man sieht und hört schon, so ein 11-jähriges Jungenleben ist nicht immer einfach. Der Junge, der sich jetzt aber neben Dani gesetzt hat, der wird schnell sein bester Freund, Hayat. Er kommt aus einem Land, das wir extra nicht genau näher benannt haben. Es bleibt also offen, aus welchem Land. Es ist aber ein Krisengebiet und Hayat ist mit seiner Familie nach Deutschland geflohen und hat eine neue Heimat hier gefunden. Die Familie integriert sich gerade. Hayat spricht schon unglaublich gut Deutsch und schnell freunden sich die beiden eben an und verbringen fast jeden Nachmittag miteinander, was Danis Mutter nicht ganz so toll findet. Aber das stört Dani nicht, er lässt sich davon nicht abschrecken. Aber dann wird plötzlich Hayats Herkunftsland zu einem sicheren erklärt und damit wird Hayat samt seiner Familie abgeschoben. Ja, und damit kann Dani nur noch auf ein oder besser eineinhalb Wunder hoffen und dafür sorgt ganz unerwartet auch ein kleiner Spatz.
Eineinhalb Wunder und ein Spatz, heißt dieses Hörspiel. Gudrun Hartmann, da sind fast ausschließlich Kinder und Jugendliche zu hören. Die Jury lobt die Auswahl und die glaubwürdige, authentische Inszenierung. Wie war das Casting?
Aufwendig. Ja, also es ist ja besonders schwierig, ein Kinderhörspiel zu besetzen, weil klar, Kinder haben keine Schauspielausbildung, sollen aber trotzdem wie Schauspieler und Schauspielerinnen rüberkommen. Und mit Jakob Roden, der den Dani spielt, waren wir auf der sicheren Seite. Der war auch schon in unserem letzten Hörspiel zu hören. Das ist einfach ein Wahnsinns-Naturtalent. Aber einer allein reicht ja nicht. Es gibt relativ viele Stimmen. Und dafür haben wir wirklich tatsächlich ein großes Casting veranstaltet, viele Kinder eingeladen und dann unsere Auswahl dafür getroffen. Und das ist wirklich nicht einfach. Und ein großer Regiestreich des Regisseurs Hans-Helge Ott, der einfach ein Händchen hat, mit Kindern zu arbeiten. Das hat nicht jeder.
Das kann ich mir vorstellen. Im Ausschnitt haben wir gehört, da gibt es Szenen, die sich nur im Kopf abspielen und außerdem einige Zeitsprünge. Wie weiß dann der Hörer immer, woran er ist?
Also natürlich muss es schon vom Manuskript her so angelegt sein, dass man quasi an die Hand genommen wird als Zuhörer oder Zuhörerin und ein grundsätzliches Verständnis hat. Und dann ist es Sache der Regie, stilistische Mittel, wie wir die eben auch gehört haben, Musik, Hall und so weiter einzusetzen. Und vorab ist es Aufgabe der Dramaturgin, auch noch darauf zu achten, dass zum Beispiel die Szenen genau so ausgearbeitet sind, dass man weiß, wo man ist, oder dass es auch nicht zu viele Stimmen gibt, sodass man die Kinder auch wiedererkennen kann. Gerade bei Kinderstimmen ist das ja sehr schwierig, weil die alle noch relativ gleich klingen. Und auch da muss man sehr darauf achten, dass das am Ende auch alles verstanden werden kann.
Gudrun Hartmann, Sie sind die Redakteurin, die für dieses Kinderhörspiel verantwortlich zeichnet. Und da gibt es ja noch ein Multimedia-Projekt dazu im Internet. Wo ist es zu finden und was gibt es da zu sehen und zu hören?
Ja, also dieses Multimedia-Projekt haben wir zusammen mit dem Arbeitskreis Rundfunk und Schule erstellt. Es ist ganz einfach zu finden über eine Suchmaske, wenn man HR2 Special, also mit C geschrieben wie Englisch Special, und den Titel 1,5 Wunder und einen Spatz eingibt. Dann kommt man auf die Seite und die ist sehr, sehr vielfältig. Die Kinder der Kopernikus-Schule in Freigericht haben sich jede Menge Gedanken rund um das Hörspiel gemacht. Es gibt Geschichten, die in Bildern erzählt werden, wie ein kleiner Fotoroman. Sie sagen zum Beispiel im Video auch, was sie besonders an der Geschichte beeindruckt hat. Und das ist sehr vielfältig. Da hat jedes Kind so seinen eigenen Weg und seine eigene Lieblingsstelle gefunden. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was Freundschaft heißt, denn das ist ja ein großes Thema dieses Hörspiels. Aber natürlich auch darüber, wie die Geschichte weitergehen könnte, weil das Ende der Geschichte ist zwar ein wenig geschlossen erzählt, aber auch nicht ganz aufgelöst, weil gerade bei dem Thema konnte man jetzt kein kitschiges Happy End hinten dran setzen, aber auch kein ganz offenes Ende. Und die Kinder haben sich Gedanken gemacht, was man alles erzählen könnte, wie die Geschichte vielleicht dann doch noch ganz zu Ende gegangen wäre. Und da kann man sich durch alles durchklicken. Also das ist wirklich ein großer Genuss. Man bekommt viele Weitblicke eröffnet und kann nochmal ganz anders, auch mit eigenen Gedanken, dann in das Thema einsteigen.
Klickt gut, beziehungsweise klingt gut. Vielen Dank, Gudrun Hartmann.
Sehr gerne.
1,5 Wunder und ein Spatz heißt das Hörspiel von Angela Geritz. Es sprechen Jakob Roden, Lenz Leuenroth, Nora Ripper, Edda Fischer, Nina Petri und andere. Empfohlen wird das Hörspiel ab 10 Jahren. Erschienen ist es bei Buchfunk und produziert von HR2 Kultur und Deutschlandfunk Kultur. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Juni. Und es wurde bereits mit dem Deutschen Kinderhörspielpreis 2019 ausgezeichnet. Wir verabschieden uns, Dorothee Meyer-Karweg, Gudrun Hartmann und mein Name ist Karin Röder.